Du fragst dich vielleicht, warum Ingenieurinnen und Ingenieure so selten im Rampenlicht stehen, obwohl ohne sie unseren Alltag gar nicht funktionieren würde. Genau darum geht es im zweiten Teil von dieser Doppelfolge zum Thema Recruiting von Ingenieuren mit dem Daniel Löhr. Wir sprechen über seinen Ingenieur-Day, das Image vom Ingenieurberuf in unserer Gesellschaft und was Unternehmen, Schulen und Verbände dazu beitragen könnten, den Beruf in der Gesellschaft noch attraktiver und sichtbarer zu machen. Falls du den ersten Teil dieser Doppelfolge noch nicht gehört hast, empfehle ich dir unbedingt zuerst noch diesen Teil nachzuhören. Und jetzt wünsche ich dir inspirierende Gedanken und neue Perspektiven, unter anderem auch für dein Employer Branding und für das Verständnis von technischen Berufen. Und falls du mich dabei möchtest unterstützen, diesen Podcast noch wertvoller zu machen, dann abonniere doch die Jobs Recruiting Show auf YouTube, Spotify oder Apple Podcast. Das hilft mir extrem viel dabei, dir zukünftig noch mehr Tipps, Tricks und wertvolles Wissen mit auf den Weg zu geben, um die Menschen für dein Unternehmen zu finden, die es lieben werden, in deiner Firma zu arbeiten.
Ja, kommen wir auf den zweiten Teil des Podcasts. Ich habe es einleitend gesagt, eben neben dem Fokus Rekrutieren, neben dem Business-Kontext, engagierst du dich ja auch sehr intensiv für die Ingenieurinnen und Ingenieurs. Du hast gesagt, oder wir haben einleitend schon darüber geredet, über den Engineers Day. Kannst du noch kurz auf den eingehen? Was ist das genau und welche Ziele verfolgen dir mit dem Engineers Day?
Also der Engineers Day ist ein Tag im Jahr. Das ist der 4. März. Mittlerweile ist das ja ein Weltingenieurtag. Und an dem 4. März haben wir die Idee gehabt, dass sich dort erstens die Ingenieure und Ingenieure gegossen bemerkbar machen. Also sie sollen an dem Tag mindestens, wenn nicht jeden Tag, wäre ja noch besser, sagen, dass sie Ingenieurinnen und Ingenieure sind und das den Leuten mitteilen. Und dann, der zweite Punkt ist, dass die Menschen untereinander eben reden, was eigentlich die Ingenieure leisten. Also die Leistungen besprechen und auch den Nutzen besprechen. Und der dritte Teil ist natürlich, dass wir möglichst viele junge Leute, Kinder, Schüler schon darauf aufmerksam machen, hey, da gibt es einen Beruf. Ich weiss nicht, wie man den sonst erkennt, wenn man nicht über den redet oder das zeigt. Da gibt es einen Beruf, der könnte euch Freude machen. Und so hat sich dann das entwickelt und gibt immer mehr Anlässe am 4. März. Verbände gehen in die Schulen, sind sichtbar auf der Straße an bestimmten Hotspots. Und eben, unser Ziel ist natürlich auch, die Medien bespielen, dass die Medien mehr über unseren Beruf berichten. Ist uns noch nicht alles gelungen, aber wir sind dran.
Ich glaube, also nicht nur glaube, ist definitiv ein ganz wichtiger Punkt, weil meine Erfahrung ist auch, Ingenieure, die können verdammt gut Probleme lösen, aber sind nicht ganz so stark im Kommunizieren, vor allem was sie alles leisten. Von dem her ist da sicher der Support herzlich willkommen. Ja, du engagierst dich, wie gesagt, sehr intensiv in diesem Bereich. Was treibt dich dazu oder was motiviert dich neben, ja, ich denke, harten Business von der Rekrutierung, dann noch das zweite Standbein zu betreiben?
Ja, es ist einfach wirklich die Freude zu erkennen, dass die Ingenieure uns das Leben erleichtert. Also ich sehe ja jeden Tag, mit was für Hilfsmitteln wir arbeiten. Oder ich gehe mit dem Zug arbeiten. Ich habe auch noch ein Auto. Und ich meine, wenn wir ein Auto anschauen, was das für eine Leistung bringt, obwohl jetzt das nicht alle gerne hören, aber ein Auto ist, glaube ich, das bestprüfteste Gerät, das es gibt, neben dem Flugzeug, wo einfach die Zuverlässigkeit im Quadrat hat. Und wir benutzen es. Und wir fragen uns nie, wie das möglich ist. Ich meine, man muss mal die Motorendrehzahl mit dir vorstellen. Ich bin ja nicht Maschineningenieur, aber ich bin fasziniert von allen Ingenieurdisziplinen. Was die auf der Kappe haben, ist jetzt vielleicht ein komisches Wort. Aber wir sind einfach Ignoranten mit allem, was die Ingenieure leisten. Und das passt mir nicht. Und das will ich verbessern. Ich bin so richtig befangen oder verbissen, dass jeder sagt, die Ingenieure sind geile Siechen, auf Deutsch gesagt.
Das ist eigentlich auch schon eine super Herleitung für die nächste Frage. Und zwar, wie siehst du so die gesellschaftliche Bedeutung oder die gesellschaftliche Wahrnehmung von den Ingenieurinnen und Ingenieuren?
Ja, ich kann nicht für alle reden. Also ich kann, also One, also On die Schuhmarke. Jetzt ist ein wunderbares Beispiel gewesen. Ich kenne den Geschäftsführer nicht, aber der hat irgendetwas erzählt, was jetzt da die Maschine, wo da die mit dem Roboter die Schuhe herstellt, oder? Und dann hat er gesagt, dank der Ingenieurleistung. Also der hat das gesagt, aber es ist bei ihm wahrscheinlich fast ein bisschen ein Floskel gewesen. Er hat gescheiter gesagt, was die Ingenieure dann dort gemacht haben. Er hat das zwar braucht, das Wort, dank der Ingenieurleistungen können wir da jetzt so einen Roboter kreieren, in der Schweiz die Schuhe bauen. Aber das war fast ein bisschen zu wenig gewesen. Also, die Menschen schauen schnell an und sagen, ja, das hat, glaube ich, ein Ingenieur gemacht, und dann laufen sie weiter. Und ich will, dass die Menschen wirklich hinterfragen, wieso funktioniert jetzt der Zug so pünktlich? Wieso funktioniert mein Handy so unglaublich perfekt? Ja, also ich glaube, Menschen sind sich noch zu wenig bewusst, was wäre, wenn es die Ingenieure nicht mehr gibt.
Und das ist ja eigentlich eine super Voraussetzung, wo die, oder, ja, nicht die wenigsten, aber nicht so eine Berufsgattung mitbringt, oder? Zumal Nachwuchs fördern. Und ich glaube, ja, da ist mega viel Potenzial auch nachher zum Rausholen, um es eben den Job für junge Fachkräfte auch interessant zu machen. Du bist schon ein Zeit jetzt auch in dieser Berufsgattung unterwegs. Würdest du sagen, hat sich das die letzten Jahre die Wahrnehmung von den Ingenieuren, von den Ingenieurleistungen verändert, oder ist das schon immer tendenziell unterschätzt?
Also wenn man so ganz weit zurückschaut, das 19. Jahrhundert ist das, glaube ich, dort sind die Ingenieure hochgehalten worden. Die haben wirklich die Veränderung in der Gesellschaft gebracht. Das ist auch sichtbar. Dort hat man es wirklich gesehen. Man hat gesehen, die erste Eisenbahnstrecke von Zürich nach Baden, das hat man gesehen. Man hat gewusst, was das auslöst. Man hat zwar Angst gehabt, vor der Eisenbahn, man hat physisch etwas gesehen. Dann sicher die Ersten, die Flüger gebaut haben, das sind alles Pioniere gewesen, und von denen hat man riesen Respekt gehabt. Aber ich glaube, wir sind jetzt in einer Zeit, in wo alles selbstverständlich ist. Alles. Und wenn jetzt nur schon überlegst mit KI, du überlegst dir, wie könntest du dir KI jetzt richtig einsetzen. Aber es wird uns sogar das abgenommen. Ich habe das Gefühl, jeden Tag gibt es in der Technikwelt so eine schnelle Veränderung, dass wir nur noch konsumieren müssen und irgendwo zahlen wir es dann. Wir wissen wahrscheinlich noch nicht genau, wo wir das alles irgendwann müssen zahlen müssen. Aber wir haben im Moment einen unglaublichen Antrieb von Technik, Leistung, die einfach da sind. Und wir müssen im Moment nur konsumieren und wir müssen fast nichts dafür machen, dass wir es können brauchen. Also, ich weiß nicht, ob du das auch so feststellst. Weil, ich meine, vor 1,5 Jahren haben wir das erste Mal von KI gehört, ChatGPT. Und du bekommst fast jeden Tag neue Versionen über, wo dir noch etwas Einfaches macht. Oder es wird so vernetzt miteinander, dass heute nicht einmal mehr musst du ein Mail schreiben, wo praktisch schon der Text vorgeschlagen wird. Aber das wird einfach Tag, du kommst auf den Tisch über. Klar, musst du es aber auch nochmal lösen. Aber das ist nicht so teuer, dass es dir jetzt wehtut.
Ja, definitiv. Also, ich sehe es auch. Ich sehe es genau gleich. Man nimmt es als Selbstverständlichkeit wahr, oder? Und es ist nicht mehr hinterfragt, was ist das überhaupt für, ja, wer hat das entwickelt? Ich glaube auch, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist. Ist vielleicht auch schon fast ein bisschen die Antwort auf die nächste Frage. Ich stelle es trotzdem. Und zwar, was müsste sich unsere Gesellschaft wieder verändern? Oder was müsste sich unsere Gesellschaft verändern, dass so technische Berufe wieder attraktiver werden?
Ja, wenn plötzlich niemand mehr kommt, dein Problem zu lösen. Also wenn du etwas kaufst, dann geht es kaputt und jetzt kommt niemand, der dir gerade am nächsten Tag wieder ein neues Produkt schickt mit Amazon oder wo dir eben also das repariert. Ich glaube, wenn wir selber wieder müssen herausfinden, und ich bin echt dran, ich will eigentlich immer herausfinden, wieso ist etwas nicht gegangen, wieso ist es kaputt. Ich habe jetzt gerade einen Eisschrank, der nach 5 Jahren ausgefallen ist. Ich warte jetzt eine Woche auf den Techniker. Und wehe, der will mir ein neues Gerät verkaufen. Ich will, dass der das flicken kann. Und ich glaube, das ist ein bisschen der Ansatz. Wir müssen lernen, wie ein Gerät funktioniert. Wenn es kaputt ist, müssen wir können selber merken, wo ist jetzt das Problem. Und idealerweise könnte man es sogar noch selber flicken. Und dann ist eigentlich das Verständnis grösser für das, was dahinter steckt, wenn wir selber uns mit dem befassen. Und ich wünsche mir das, dass die Jungen wirklich wieder neugierig werden, gewundert, wie funktioniert dieses und jenes, selber mal etwas auseinandernehmen. Ich habe früher mal das Töffli auseinandergenommen. Ich wollte wissen, wie das dort drinnen aussieht. Ich habe dann das Pech gehabt, ich konnte es nicht mehr zusammensetzen. Aber Neugierde ist da gewesen, man hat an allem rumgeschraubt. Und ich will eigentlich, dass die Menschen an allem rumschrauben und wissen am Schluss, wieso hat es funktioniert und wieso funktioniert es nicht mehr.
Was würdest du sagen, jetzt vielleicht in dem Kontext eine hypothetische Frage, aber was können auch Unternehmen oder Berufsverbände tun, um den Ingenieursberuf eben auch wieder aufzuwerten oder so, wie es du jetzt machst, dass er sichtbarer wird?
Also es gibt ja verschiedene Bemühungen von der Berufsverband. Es gibt auch noch den Building Award für Ingenieurleistungen am Bau. Viele machen da Engineers Day mit. Aber das ist eigentlich, ich finde, das ist nicht der richtige Lösungsansatz. Wir müssen alle Ingenieurinnen und Ingenieure erreichen, dass sie aufstehen und sagen, wir sind gut, mir ermöglicht ein einfaches Leben. Es ist die Menge, die Masse von den Menschen, die es eigentlich beeinflussen können. Den Stolz haben und sich nicht schämen, wenn man nur Ingenieurin ist, sondern sagen, hey, nein, wir sind doch die coolen Siechen. Wir sind die, die die Welt retten. Punkt.
Jetzt bist du Jurymitglied beim Building Award, du hast es gerade angesprochen. Was ist das für einen konkreten Preis und was macht der Preis auch so besonders jetzt, dass du gesagt hast, du machst dort als Jurymitglied mit?
Genau, also was gut ist, ist dort, es gibt mehrere Kategorien für verschiedene Themen am Bau. Unter anderem ist natürlich auch der Nachwuchs ein Preis. Und ich finde alle Preise super und es ist wichtig, dass man so Preise vergibt. Und noch wichtiger wäre, wenn die Preise gewinnen, das dann auch wiederum allen erzählen und im Büro aufstellen. So wie einer, der einen Preis gewonnen hat an einem an einer Weltmeisterschaft als Sportler, oder? Der Odermatt, dem seine Dinger gesehen, immer die seine Kugeln, die nimmt er immer mit ins Fernsehen. Aber ich will, dass auch die Ingenieure und die Ingenieurinnen, die dort einen Preis gewinnen, den Preis zuvorderst im Büro aufstellen und jeder, der reinläuft, sagt, hey, habt ihr gesehen, wir haben einen Award gewonnen, weil wir so gut sind. Da, und eben auch auf den sozialen Medien, man sieht viel zu wenig, dass die gewonnen haben oder nominiert worden sind, dass sie dort mitgemacht haben. Und ja, das ist jetzt halt auch wieder, es steht der Tropfen höhlt den Stein. Und ich mache dort mit, weil ich glaube, ich kann mit meiner Art und mit meinem Netzwerk die Leute auch darauf aufmerksam machen. Und vielleicht auch beeinflussen, dass sie dann selber das machen, was man von den anderen verlangt, von den Verbänden. Nein, sie müssen es selber machen. Das Ingenieurbüro, das Ingenieure müssen es selber machen. Werbung für ihren Beruf. Jeden Tag. Ist gleich, wo du bist. Im Zug, im Lift, vor einem Bankschalter. Du musst allen, mit allen über deinen Beruf reden.
Letzte Frage zu dem Kontext, bevor wir nachher noch zu eurer Dienstleistung kommen. Und jetzt auf deine Jahre zurückblickst, wo du dich wirklich auch für einen Ingenieursberuf eingesetzt hast. Hat es einen Moment gegeben, hat es einen Punkt gegeben, wo du das Gefühl gehabt hast, hey, weißt, also jetzt bewirkt mein Engagement wirklich etwas?
Ja, jetzt kommt eigentlich so ein bisschen, dass alles ineinander hineingreift. Also zum Beispiel am Ingenieurs, der Ingenieurs Day hat auch, also jemand, der am Ingenieurs Day einen tollen Anlass gemacht hat, nämlich Kanton Aargau, hat der als Preis, also als Projekt eingegeben im Building Award. Sie haben zwar nicht gewonnen, aber sie haben können dank ihrem Engagement an einem anderen Ort mitmachen, um das quasi verdoppeln, also die Sichtbarkeit verdoppeln. Und ja, ich bin überzeugt, wir merken auch, wir haben auch gute Resonanz von überall her. Und Wenn ich die Leute frage, kennst du den Ingenieurs-Day, dann sagen die, ja, da haben wir mitgemacht oder da haben wir noch nicht mitgemacht. Also ich glaube, es ist halt wirklich, ja, du musst immer dranbleiben und du musst es immer wieder erwähnen. Und dann kommt das große Ganze kommt dann zurück. Aber wir kommen schon recht in Resonanz über für unseren Einsatz. Und nur schon das blaue Pochettli, wo du dort hinten auf meinem Weston siehst, ich meine, das ist legendär. Alle wissen jetzt, dass das mit dem Ingenieursdate zusammenhängt. Ich frage es immer und das gibt ein riesen Erkennungszeichen. Und ja, die Leute finden es eigentlich super, was wir machen.
Cool, ja, das freut mich, dass da die Resonanz wirklich so zurückkommt. Kommen wir noch zu der E-Selection. Natürlich als Dienstleister, als Personalrekrutierer, Personalvermittlung. Was ist so eure Vision und wodurch möchtest du mit deinem Unternehmen die nächsten Jahre?
Also wir sind vor allem dafür, schwierige Stellen zu besetzen. Wir haben es am Anfang erwähnt, die schwierigen Stellen sind die, die eigentlich am längsten gehen. Aber wir haben wirklich durch unser Know-how in der Breite erkennen wir eben das zwischen den Zielen, das, was nicht alles im Lebenslauf steht, das, was nicht passend ist. Wir erkennen sehr schnell auch die Vernetzung zwischen Profil und, also Personenprofil und gesuchter Profil. Und wir möchten eigentlich wahrgenommen werden als Expertenfinder, also Experten, aber eben auch mit einem breiteren Expertenwissen, nicht nur in einem Gebiet. Und wir möchten vor allem auch junge Leute, die Freude haben an der Rekrutierung, wir möchten gerne noch junge Leute aufbauen. Und wir möchten das Unternehmen nicht so abgeben, dass man nachher die Leute frustrieren, dass sie für uns geschafft haben und nachher müssen sie es teuer kaufen. Sondern möchten sie befähigen, dass sie die Firma weiternehmen können und ihrem Fachgebiet können den Kunden dienen.
Jetzt, der ganze Rekrutierungsprozess ist weitläufig. Bei welchen Herausforderungen unterstützt ihr eure Kunden konkret, wenn du den ganzen Rekrutierungs-Lifecycle anschaust?
Ja, vor allem eben am Anfang bei der Analyse vom Unternehmen, wo stehen Sie? Was haben Sie eigentlich für ein Problem? Und dann hinterfragen wir, ob man eben muss einen 1-zu-1-Ersatz haben oder ob man vielleicht auch ein bisschen müsste etwas an der Unternehmung, an der Organisation schrauben. Also wir stellen eigentlich am Anfang ganz viele Fragen, wo manchmal sogar ja, die Leute ein bisschen zu näher gehen, weil sie dann ein bisschen mehr müssen sagen, als man einfach will sagen. Aber so erkennen wir eben die Potenziale, die sie haben, weil es kann durchaus sein, dass man plötzlich dann jemanden findet, der auch noch in das Unternehmen hineinpasst, wo sie gar nicht dran gedacht haben. Also wir versuchen, ihr ganzes Problem zu lösen und nicht nur das Einzelproblem, ja, suchen sie mal. Und ja, wichtig ist ja, auf Augenhöhe können zu reden, dass wir verstehen, was ihre Herausforderungen sind. Wir sind ja alles ehemalige Unternehmensführer. Und wenn du mal ein Unternehmen geführt hast, dann weißt du, ja, eben wie breit das man eigentlich muss denken, um eine Stelle zu besetzen. Also
Also, das
eben.
heißt, ja, sorry, das ist so der erste Part und dann geht es nachher.
Genau. Nachher geht es natürlich weiter, dann nehmen wir die Insertionen selber formulieren. Also wir schreiben die Insertion und kommen, muss sie aber dann gegenlesen und sagen, doch, wir haben es richtig verstanden. Und nachher gehen wir über die mehreren Suchkanäle, die es gibt. Also das sind die sozialen Medien, die du ja kennst und du stark bist. Aber wir gehen auch in klassische Ausschreibungsplattformen. Und wir machen auch Ansprachen von Kandidaten. Und wir haben natürlich ein persönliches Netzwerk. Und ich glaube, der Mix von diesen verschiedenen Quellen, das ist jedes Mal ein Erfolgsrezept, weil eine Quelle allein bringt es nie. Und es ist jedes Mal eine andere Quelle, wo es herkommt. Oder wir haben etwa die auch Mandate, wo sich ein Kandidat auf eine Stelle bewirbt, aber man sieht von Anfang an, das ist ihn jetzt wirklich nicht, obwohl wir breit denken. Und jetzt haben wir eine andere Stelle, wo die Person selber nicht gesehen hat. Und dann können wir natürlich so für den Kunden und für den Kandidaten einen enormen Mehrwert kreieren. Und weil wir doch recht viel Mandat gleichzeitig haben, tut das halt die Erfolgschancen dann erhöhen. und den Rekrutierungsprozess verkürzen. Ja, und nachher tun wir natürlich die ganze Begleitung machen vom Prozess im Sinn, wenn nötig, sind wir dabei bei den Gesprächen, wenn nötig, nicht. Aber wir sind immer auf Nadeln mit dem Kunden und dem Kandidaten zusammen, dass nichts schief geht, dass es kein Missverständnis gibt, dass jeder am anderen wieder rechtzeitig zurückmeldet und am Schluss natürlich, dass nicht ein Kandidat abspringt, weil es ja immer wenig hat. Oder dass der Kunde, eben, und jetzt sind wir wieder beim ersten Thema, dass man sagt, okay, jetzt du das nochmal überlegen, ob die Person, was du alles musst machen, dass die Person eben passen wird. Ja, und nachher, wenn der Vertrag unterschrieben ist, hoffen wir, dass es möglichst lang hält. Weil wir wollen überhaupt kein Garantiefall. Das ist das Schlimmste, was uns passieren kann. Und wir sind auch nicht Leute, die nachher den Kandidaten nachtelefonieren und die ganze Zeit fragen, gefällt es dir noch? Das kann man auch falsch verstehen. Also wir sind eigentlich interessiert, dass der Kandidat uns vergisst, weil es ihm so gut geht, dass er gar nicht mehr muss zu uns zurückkommen. Aber wir wissen, sie vergessen uns nie. Aber unser Ziel ist, dass sie sich so wohlfühlen, dass sie uns niemand anrufen müssen. Außer sie wollen für sich wieder Leute rekrutieren. Ist ja logisch, dann helfen wir natürlich dann auch ihnen, ihr Team zu entwickeln.
Gibt es Unternehmungen, Zielgruppen, Grössen, Branchen, die ihr besonders oder welches Angebot besonders geeignet ist dafür?
Ja, look, die grösste Herausforderung für Firmen, die nicht bekannt sind, ist natürlich, an Leute zu kommen. Und dort haben wir doch einen enormen Hebel. So. Ich bin überzeugt, wir sind trotzdem, dass wir erst 2,5 Jahre sind, wir sind extrem bekannt. Und das hat natürlich auch mit den Personen zu tun, die bei uns arbeiten und unserem Engagement. Und jetzt eben, Engagement hilft, ein verlängerter Arm sein für einen Kunden, der unbekannt ist. Oder es gibt Firmen, die haben ein Reputationsproblem oder einmal eins gehabt. Und dann helfen wir natürlich diesen Firmen durch unsere Authentizität, unsere neutrale Sicht, helfen wir diesen Firmen, das Ganze auf eine normale Basis zu bringen, wonach der Kandidat, wenn er gewisse Fragestellungen hat, kann bei uns loswerden. Und wir sagen, schau, wenn du etwas gehört hast, dann vergiss es gerade wieder. Du das mit dem Kunden besprechen. Also wir sind wirklich die, wo alles neutralisieren und aufgrund von unserem Know-how und auch unserer Reputation können wir natürlich Firmen und Kandidaten zusammenbringen, die sich sonst nie gefunden hätten oder wo durch eben schlechte Presse halt vielleicht dann Abstand genommen hätten.
Was würdest du sagen, was unterscheidet dich besonders von anderen Anbietern am Markt? Was ist so ein kleiner USP?
Also eben, dass wir lange Jahre Erfahrung haben als Unternehmensleiter. Ich glaube, das weiß nicht, ob das viele können bieten. Es gibt viele, die lange im Rekrutieren sind. Von dem habe ich auch Respekt. Aber ich denke jetzt, dass du selber lange Firmen geleitet hast und dass du ein sehr breites Know-how hast, und zwar in der Tiefe. Also du kannst mir als Kunde kannst du mir anrufen. Ich verstehe, ohne dass ich ein grosses Organigramm muss anschauen muss, verstehe ich, was die Firmen machen, wie sie es machen, was sie für Menschen brauchen. Das hat einfach mit der riesigen Erfahrung zu tun. Und ich bin ja nicht nur als Bauingenieur unterwegs, sondern ich habe Firmen in verschiedenen Kontexten geleitet, die heute auch zu Weltkonzernen gehören, die Höchst und Tiefst gehabt haben und wo ich natürlich immer in Kontakt gewesen bin, um auch dann ihre Geschäftsmodelle zu verstehen. Und das ist so ein bisschen bei uns aus, was wir verstehen am Kunden sein Geschäft und wir verstehen auch am Kunden seine Kunden. Das ist, glaube ich, eine Einmaligkeit. Weil wir verstehen wirklich auch, was der Kunde, ihre Kunden für Anliegen haben. Und somit kannst du auch wieder Kandidaten besser informieren, was abgeht, oder? Und wo ihre Potenziale stecken.
Ich glaube, ganz viele spannende Ansatz, den du jetzt hier mit auf den Weg hast und auch mega spannende Dienstleister, die ihr sind. Wenn ich jetzt als Zuhörerin oder Zuhörer mit dir in Kontakt treten oder mehr über euch, über eure Dienstleistung erfahren, was sind so Kanäle, wo ihr unterwegs sind? Wo kann ich mehr über die E-Selection erfahren?
Also natürlich auf der Homepage www.e-selection.ch, dann auf LinkedIn. Das sind eigentlich unsere zwei Hauptinformationsquellen. Oder am besten Leute dran. Ich meine, es gibt nichts Besseres, als dass ein Kunde anruft und meine Telefonnummer wird sicher irgendwo erscheinen im Podcast oder auf unserer Homepage.
Werden wir ungefähr vermerken, Telefon und E-Mail und
Aber ich
oder
glaube, das Beste ist anrufen, das Problem schildern und dann uns prüfen, wie wir reagieren, wie wir das Problem erkennen. Und das schönste Papier bringt nichts, wenn man nicht miteinander redet. Und ich bin eher dafür, dass man sich kennenlernt, dann prüft, ob man zusammenpasst und dann loslegt.
ja. Damit wären wir am Schluss von dieser spannenden Podcast-Folge. Und wie immer gehört das letzte Wort dir, Daniel. Was möchtest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch mit auf den Weg geben?
Also zuerst mal herzlichen Dank, Raphael, dass du mich angefragt hast. Es ist cool, du machst das super, du hast eine coole Art und musst wirklich ein riesen Kompliment machen. Und ja, Zuhörerinnen und Zuhörer, ich denke, ja, macht, wenn ihr ein Problem habt, dann löst es, macht es. Am besten läutet ihr zuerst an, bevor es spät ist. Wir dürfen uns nicht aufdrängen. Ihr müsst selber entscheiden, ob wir die Richtigen sind. Aber ihr dürft nicht zu lange warten, sonst habt ihr ein grösseres Problem, als wenn ihr mal kurz anruft.
Sehr gut. Ich glaube, das ist auch noch einmal schön auf den Punkt gebracht. Nicht zu lange warten in der Rekrutierung. Das ist einer der grössten Fehler. Denke ich, kann ich nur so bestätigen. Und damit möchte ich dir, Daniel, ganz herzlich Danke sagen. Natürlich einerseits für das Kompliment. Das hat mich sehr gefreut. Aber auch, ja, für die ganzen Inputs, die du da mit uns geteilt hast. Und aber auch natürlich für das ganze Engagement für die Ingenieure. Ich meine, als ehemaliger Ingenieur kenne ich das Thema nur zu gut. Ja, und damit wären wir am Schluss von dem Podcast und möchte mich bei dir, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin, auch bedanken, wenn du bis dahin dran geblieben bist. Falls dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Kommentar oder eine Bewertung freuen. Und noch mehr würde es mich natürlich freuen, wenn du den Podcast würdest abonnieren und das nächste Mal wieder dabei bist. Bis dahin, alles Gute und tschüss.